Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77. Vorab etwas Kurzes zu uns. Mein Name ist Ina.
Mein Name ist Nadja.
Und uns interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so sind wir auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. In diesem Podcast werden wir alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit wir es euch ganz genau erzählen können. Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, starten wir gleich mit der Folge. Und im Anschluss könnt ihr uns gern euer Feedback bei Instagram oder TikTok zukommen lassen. Und du warst ja jetzt im Urlaub, das müssen wir ja hier nochmal kurz. Ja. Wie war denn dein Flug, also so hin und zurück? Und
also der Hinflug war super,
ja.
Der war gut. Der hat auch gut gelandet und so. Ja, der Rückflug war spooky. Also wo ich echt am Überlegen bin, ob ich nochmal in den nächsten 2-3 Jahren in ein Flugzeug steige. Für manche ist das vielleicht nichts, aber ich habe das erste Mal miterlebt, wie durchgestartet wurde.
Oh.
Ja, aber und dann haben vorne welche geschrien und das war eigentlich noch am schlimmsten, weil man wusste nicht, was los ist. Die haben geschrien und dann ist mir das Herz in die Hose gerutscht.
Ja,
ne?
Das glaube ich.
So, mein Mann fand das toll. Der hat gesagt, so hat er noch nie mitgemacht, fand er super. Dann hat sich der Kapitän gemeldet und sagte halt, dass vorne einer zu langsam geflogen ist. Der Tower sagte, die müssen durchstarten.
Ja.
Und also er hat sich auch dafür entschuldigt, ne, für den Schreckmoment und ja. So. Aber also da waren wir schon mulmig, ne?
Ja, das glaube ich. Ich glaube spätestens in dem Moment, wenn die geschrien
genau,
hätten.
Genau, da waren so ein paar Turbulenzen und so, ne? Weil es war ja auch sehr windig an dem Tag und das hat mich so gar nicht gestört. Aber wie gesagt, das war,
ja. Der Witz ist, ich saß ja mit meinem Mann im Auto, wir wollten euch ja abholen und hatte so diese Flight-App offen und sah nur, wie das Flugzeug so langsam sinkt, ne, so 800 Fuß, 700 Fuß, 600 Fuß und guckte nur einen Moment weg, guck wieder auf die App und denk, 1000 Fuß, 1100? Oh, sag ich, die sind durchgestartet. Ich sag, Nadjas Mann, der freut sich bestimmt gerade und Nadja ist ganz grün.
Ja, du kennst mich ja, ne? Also auch bei, mir fehlt ja immer deine Hand, wenn wir starten und landen, ne? Das hat mir ja nun ein bisschen gefehlt jetzt und wie gesagt, ich bin ja da echt ein kleiner Schisser, also was Fliegen angeht, obwohl das ja das sicherste Verkehrsmittel ist, was es gibt, aber ja.
Ja.
Und dann hat mein Mann noch gesagt, das muss ich ganz kurz noch erzählen, was ich mich denn so anstelle und da passiert doch nichts. Und daraufhin habe ich dann irgendwie auch gesagt, ich mach Podcast. Ich sage, ich weiß, was passieren kann.
Ja.
Na, und dann guckte er mich dann nur an und fing an zu lachen. Ne? Ja, es war, naja.
Ja, und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ich glaube, ich habe dafür heute die passende Folge.
Okay.
Aber Zufall. Also ja, die hatte ich ja vorher schon im Kopf, bevor ich überhaupt irgendetwas davon wusste. Und warum das so ist, das erfahrt ihr dann alle am Ende. Das
okay.
So langsam kristallisiert sich das durch die Folge.
Und man muss auch sagen, also ich habe auch diesmal, normalerweise lese ich mir das ja auch durch und so. Also ich weiß jetzt auch nicht, was auf mich zukommt.
Genau.
Weil die Folge habe ich bis jetzt also noch nicht gehört.
Ja. Genau.
Ich lasse mich überraschen.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass du aus dem Urlaub zurück bist.
Ja,
du wieder da bist.
Ich freue mich auch.
So, und dann starten wir mal, denn heute geht es um Atlas Airflug 3591. Diese Boeing 767 startete am 23. Februar 2019 vom Miami International Airport und machte sich auf den Weg nach Houston in Texas. Atlas Air ist eine US-amerikanische Charterfluggesellschaft mit Sitz in Purchase, New York. Das Flugzeug ist recht auffällig, denn es trägt die Lackierung von Amazon Prime Air.
Okay, hab noch nie gesehen.
Ja, also sieht tatsächlich aus wie Amazon Prime.
Okay, cool.
Die 767-375ER mit dem Kennzeichen November 1217 Alpha ist 54,9 Meter lang und 47,6 Meter breit. Das ER in der Bezeichnung steht für eine längere Reichweite. Eigentlich war dieses Flugzeug früher eine Passagiermaschine, die dann aber zum Cargoflieger umgebaut wurde. Das Rufzeichen an diesem Tag lautet Giant 3591. Geflogen wird sie heute von Kapitän Ricky Blakely. Er stammt aus Indiana und ist 60 Jahre alt. 11.172 Flugstunden hat er in seiner Karriere schon gesammelt, 1.252 davon auf einer 767. Sein erster Offizier ist der 37 Jahre alte Conrad Jules Asker aus Cheddar Cove in Antigua. 520 Stunden hat er an Bord dieses Flugzeugtyps verbracht, aber insgesamt schon 5.073 Flugstunden hinter sich. Weiter befindet sich noch Sean Archuleta an Bord, ein Pilot einer anderen Fluggesellschaft, nämlich von Mesa Airlines. Dieser nutzt den Jump Seat. Er darf also quasi einfach so mitfliegen, denn er ist auf dem Weg zu seiner Arbeit und dort will er seine letzte Arbeitswoche beginnen, um danach bei United Airlines neue Piloten auszubilden.
Ah, okay.
Also es ist halt so, dass die manchmal einfach jemanden mitnehmen, weil der muss dann eh dahin, weil irgendwie seine Fluggesellschaft da stationiert ist. Der Flug startet planmäßig um 10.33 Uhr Ortszeit. Und Conrad Esker, also der Co-Pilot, ist heute der Flying Pilot. Beladen ist die Maschine mit rund 12.000 Tonnen Fracht, also noch nicht annähernd ausgelastet, denn bis zu 53.000 Tonnen würde passen. Ab einer bestimmten Nähe zum Zielflughafen müssen Piloten unter anderem schon einmal die Höhe für den Sinkflug programmieren. Und genau das tun sie gerade, als sich der Lotse aus dem Tower in Houston meldet und ihnen mitteilt, dass der Anflug ein bisschen ruckeliger werden könnte als normal. Da sich direkt vor ihnen noch eine Kaltfront befindet, bleibt der Lotse mit ihnen in Kontakt, denn er möchte wissen, wie sie das Ganze umfliegen möchten. First Officer Asker muss ein paar Dinge abwägen, gibt dann aber zu verstehen, dass er nach Westen drehen möchte. Das kann der Lotse ihnen ermöglichen, allerdings nur, wenn sie schnell auf eine Höhe von 3000 Fuß sinken würden, denn er hat noch andere Flugzeuge, die in westliche Richtung starten wollen. Kein Problem, der Autopilot beginnt mit dem Sinkflug. Für Asker ist es nun an der Zeit, die Bremsklappen auszufahren und die Checklisten durchzugehen und sich danach voll und ganz auf die Landung zu konzentrieren. Der Vorteil ist aber, durch die Landung im Westen wird es ruhiger und das Wetter scheint dort viel klarer zu sein. Doch was ist das? Die Boeing 767 geht plötzlich in einen steilen Sturzflug. Und ehe sich alle der Situation bewusst sind, schlagen sie auch schon auf. Atlas Air 3591 stürzt nur ein paar Kilometer vor Houston in die Trinity Bay. Diese Bucht ist etwa 32 Kilometer lang und bildet die Mündung zum Trinity River. Alles ist dort eher sumpfig. Aber egal wo und was geschehen ist, alle drei Menschen an Bord sind tot. Keiner hatte auch nur den Hauch einer Chance zu überleben. Die NTSB übernimmt direkt die Ermittlung. Aber auch hier macht sich das sumpfige Gebiet bemerkbar. Denn die Beamten kommen nur mit Sumpfbooten zur Unglücksstelle. Und auch dort muss erst alles mit großen Holzbohlen ausgelegt werden, sonst würde man direkt versinken.
Also ist das so wie in den Everglades?
Ja, also das, was ich auf den Bildern gesehen habe, sieht tatsächlich so ein bisschen so aus.
Die sind ja auch so, genau.
Und ein Ermittler sagte zum Beispiel mal in einem Interview, dass es eine der schwersten Bergungen in seiner gesamten Laufbahn war.
Okay.
Weiter wird eine Einsatzzentrale eingerichtet. Und anhand der Streuung der Trümmerteile lässt sich sofort erkennen, dass die Maschine mit sehr hoher Geschwindigkeit aufgeschlagen sein muss. Viel besser für die Ermittlungen wäre es aber, wenn sie die Datenschreiber schnellstmöglich finden würden. Denn dazu muss man sagen, dass viele Teile schon in dem Morast versunken sind und es eben so sumpfig und nicht ersichtlich ist, dass die Beamten teilweise mit ihren Händen unter Wasser tasten müssen, um etwas zu finden.
Oh, krass.
Ja.
Ja, die sehen ja nicht, sie sagen ganz klar, wenn das Morast ist.
Genau.
Das ist ein Respekt, dass sie denn überhaupt was gefunden haben.
Zeitgleich beginnt die Befragung des Fluglotsen. Dieser ist gut vorbereitet und hat alle Aufzeichnungen von Atlas R 3591 griffbereit. Denn die NTSB möchte sich jetzt die Funkkorrespondenz zwischen den Piloten und dem Lotsen anhören. Vielleicht ergibt sich daraus schon eine Richtung, in die sie ermitteln können. Genau dabei stoßen sie nämlich auf die Wetteraufzeichnung der Kaltfront. Aber sie erkennen auch, dass die Piloten keinerlei wetterbedingte Probleme meldeten. Kein Mayday und auch kein Pan-Pan.
Was ist Pan-Pan?
Ja, das ist sowas wie Mayday. Also Mayday ist halt ganz dringend.
Ja.
Also ich habe einen riesigen, wahnsinnigen, ganz schlimmen Notfall. Und Pan-Pan steht eher dafür, dass etwas irgendwie so ist, wie es nicht sein sollte.
Ja.
Also wie so eine kleine Vormeldung oder schon mal so ein Achtung, vielleicht könnte was kommen.
Aber Pan kenne ich als griechischen Ziegenmenschen. Das ist doch Pan, oder nicht?
Ich kenne nur Peter Pan.
Oder Peter Pan, ja. Aber Pan ist auch der mit der Ziegenmenschen. Naja, gut, okay. Pan, Pan, witzig.
Wenn man also nur die Aufzeichnung hört, scheint alles in Ordnung gewesen zu sein. Das einzig Komische ist dann aber das unheimlich schnelle Sinken kurz vor dem Aufprall. Denn bis zu einer Höhe von 6000 Fuß sah es nach einem ganz normalen Sinkflug aus. Aber dann muss irgendetwas geschehen sein, denn plötzlich zeigen die Aufnahmen den Sturzflug. Durch die Lotsenaufzeichnung schließen die Ermittler nun aber erst einmal das Wetter als Ursache aus. Ihre nächste Idee wäre ein eventuelles Kontrollproblem. Um darauf eine richtige Antwort zu bekommen, brauchen sie die Spindel der 767. Genau diese Spindel, die das Höhenruder bewegt. Erinnerst du dich noch? Über das haben wir auch schon mal in Folge 16, Unglück oder Absicht, gesprochen.
Ja, genau.
Da hatten sie ja auch die Spindel und da haben sie ja nachher rausgeredet, dass die verbogen war.
Ja, genau, richtig.
Aber das ist eine Sackgasse, denn an ihr zeigt sich rein gar nichts Untypisches. Nächster möglicher Grund auf der Liste der Ermittler wäre Suizid.
Ja, darüber haben wir doch schon mal gesprochen.
Mhm. Mhm. Deshalb fordern sie jetzt nämlich auch die Patientenakten an. Zeitgleich wird endlich der Stimmrekorder gefunden und auf dem schnellsten Weg ins NTSB-Labor nach Washington gebracht. Bis dieser ausgewertet ist, geht es nun mit den Patientenakten weiter. Aber auch bei genauer Durchsicht lässt sich kein Hinweis auf Suizid von einem der beiden im Cockpit finden. Beide Piloten haben die ärztlichen Check-ups ohne Probleme überstanden. Zweite Sackgasse. Hoffnung, eine Ursache zu finden, schöpfen die Beamten, als der Stimmrekorder endlich ausgewertet ist. Hier zeigt sich, dass die ersten Minuten ganz normal klingen. Die Piloten erscheinen entspannt. Dann beginnt die Kommunikation mit dem Lotsen. Also genau die Stelle, worum es geht, wie sie die Kaltfront umfliegen wollen. Und anhand des Stimmrekorders scheint es so, als wäre kurzzeitig ein Display im Cockpit ausgefallen. Welches können Sie nicht sicher sagen. Aber First Officer Asker hält kurz inne und freut sich dann, was ein einzelner Knopfdruck doch alles reparieren kann. Kurze Stille. Plötzlich hört man First Officer Asker rufen, "Wo ist mein Schub?", gefolgt von "Strömungsabriss". Aber kann das sein? Szenenwechsel. 3 Tage nach dem Absturz können endlich die Leichen geborgen werden. Und eine Woche nach der Tragödie von Flug 3591 finden sie endlich den Flugdatenschreiber. Auch dieser geht natürlich direkt ins Labor der NTSB. Währenddessen geht's nochmal zurück zum Stimmrekorder. Und zwar zu dem Punkt, als Asker sagt, dass er keinen Schub mehr hätte, und 3 Sekunden später spricht er von Strömungsabriss. Weitere 15 Sekunden später schlägt die 767 auch schon in der Trinity Bay auf und zerschellt auf der Wasseroberfläche. Nun haben die Beamten also wieder eine Spur, der sie nachgehen können. Denn die Auswertung des Datenschreibers dauert noch immer an. An diesem Punkt der Aufnahme erkennen die Ermittler nun aber auch, dass Asker ganz und gar nicht mehr entspannt ist. Er klingt aufgeregt, nervös und verwirrt.
Aber ist das nicht normal?
Ja, das finde ich auch. Also in einer Situation, die du, also wenn im Flugzeug irgendetwas nicht funktioniert, dann natürlich wird man dann irgendwie aufgeregt, finde ich auch.
Ja.
Aber die NTSB-Ermittler finden es trotzdem bedenklich.
Okay, na ja gut, das sind ja auch die Experten.
Wollte ich gerade sagen, die sind ja Profis. Ich würde auch sagen, es ist normal, aber die nicht. Natürlich gehen sie aber trotzdem noch der Frage des Strömungsabrisses nach und ob dieser dafür verantwortlich war. Und falls das so ist, wie genau es dazu kam. Hat sich vielleicht Fracht während des Fluges verschoben? Und das hatten wir ja auch schon, auch die gleiche Folge, wo das mit der Spindel war.
Richtig, so Folge 16.
Genau.
Ja.
Denn wir wissen ja schon dadurch, was passiert, wenn sich der Lastschwerpunkt verändert. Und dann wäre das ja theoretisch möglich.
Genau.
Anhand der Verladepapiere in Miami zeigt sich aber, dass alles scheinbar richtig vonstatten ging. Selbst die Sicherung und Haltevorrichtung wurden doppelt überprüft. Auch wurde nur die angegebene Kilozahl geladen und, was viel wichtiger ist, richtig verteilt. Der Grund, warum die Ermittler der NTSB jetzt ein Verrutschen der Last ausschließen. Und jetzt wird es interessant, denn plötzlich taucht ein Video des Absturzes auf. Eine Kamera eines Gefängnisses hat nämlich die letzten Sekunden gefilmt. Zwar nicht ganz klar, denn genau in der Richtung, wo das Flugzeug stürzt, steht ein Baum. Trotzdem erkennt man es. Und genau dieses Video verwirrt die Beamten. Denn normalerweise stürzt ein Flugzeug so nicht ab. Nicht so gerade nach unten. Was man aber auch erkennt ist, dass die Boeing 767 mit der Nase voran und ziemlich schnell auf den Boden zurast. Hatten sie also wirklich einen Strömungsabriss und der Co-Pilot senkte deshalb die Nase? Tatsächlich ist das die richtige Reaktion, aber dennoch scheint alles irgendwie merkwürdig. Bleibt noch die Möglichkeit, dass sie durch die Wolken erst viel zu spät erkannt haben, wie nah sie dem Sumpf schon sind. So viele Fragen, die aber eventuell jetzt beantwortet werden, denn der Flugdatenschreiber ist endlich ausgewertet. Es zeigen sich zu Beginn wieder keinerlei Probleme. Alle Einstellungen sowie die Geschwindigkeiten sind korrekt. Doch beim Betrachten der letzten Flugminute sind die Ermittler schockiert. Das ganze Unglück beginnt 32 Sekunden vor dem Crash. 17 Sekunden später, also 15 Sekunden vor dem Crash, spricht Aska von Strömungsabriss. Allerdings zeigen die Aufnahmen ein ganz anderes Bild. Einen Strömungsabriss gab es nicht und auch keinen Schubverlust. Eher im Gegenteil. Die Maschine war viel schneller als normal und nach unten geneigt. Bei einem Strömungsabriss zeigt die Nase normalerweise 16 bis 20 Grad nach oben.
Aber wie kam er drauf?
Ja, das kann ich dir jetzt noch nicht beantworten.
Okay.
Aber es wird sich im Laufe der Folge noch herauskristallisieren. Trotz allem stehen die Ermittler jetzt wieder am Anfang. Oder vielleicht auch nicht. Denn es fällt noch etwas ganz anderes auf. Sie befanden sich im, Achtung, Durchstartmodus.
Na, wie gut, dass du die Folge erst danach gemacht hast.
Ja, ja. Aber witzigerweise ist, also nicht witzig, ne? Ich meine, wir sprechen hier immer noch über Leid und Unglück und so, aber die Folge habe ich schon rausgesucht, bevor du in Urlaub geflogen bist.
Ja, aber wie gut, dass du das nicht vor meinem Urlaub trotzdem schon gemacht hast, sondern
das stimmt.
Oha.
Das heißt nämlich, und dann weißt du jetzt auch, wie es bei euch war. Der Schub geht auf 80% hoch und die Nase geht 4 Grad nach oben, damit, wie bei euch, ein begonnener Landeanflug abgebrochen werden kann.
Ja, aber ich glaube nicht, dass die so dieses, die kennen das ja. Ja. So, aber wie gesagt, du als Passagier, wenn du es noch nie mitgemacht hast, kennst das nicht, dieses Geruckel auf einmal, wenn die Landeklappen zugehen, auf einmal wieder und, weil es ruckelt ja, ist ja, ja ganz klar, ne, weil er gibt ja wieder richtig
Schub. Er muss
ja
das Fahrwerk und so wieder einfahren.
Genau, das muss er alles wieder einfahren, ja.
Oh, ich hätte da ja schon gern mit im Flugzeug gesessen.
Ja, kann ich mir vorstellen, nein. Aber obwohl im Nachhinein, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, es war schon eine interessante
Erfahrung,
ja, so, weil ich meine, das möchte man nicht, natürlich nicht. Es ist ja auch nichts passiert.
Ja, genau.
Aber man weiß wirklich so, ne?
Ja.
Also ich weiß jetzt, wie manche Menschen sich, glaube ich, echt so gefühlt haben, wo dann leider Gottes wirklich was passiert ist. Also dass die, ja.
Also ich glaube, mir wäre auch das Herz in die Hose gerutscht und ich hätte in dem Moment wahrscheinlich auch nichts gesagt, sondern hätte einfach nur gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ja.
Ja, wie gesagt, im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, war das schon interessant. Also, das ist interessant, das hört sich immer blöd an, aber
ja, aber also
ich habe das selten, dass mein Herz so wegrutscht, sag ich mal, ganz ehrlich, dass in die Hose rutscht, ne? Ja.
Aber, und jetzt kommt das große Aber, keiner der beiden Piloten spricht auf den Aufnahmen des Stimmrekorders jemals vom Durchstarten. War es ein Versehen?
Wie kann das sein?
Ja, da sind sich die Ermittler auch noch nicht sicher. Aber genau deshalb wollen sie jetzt einen Flugsimulator einer 767, um das mal herauszufinden. Und dort werden alle Einstellungen genau nachgestellt. Bis zum Setzen der Bremsklappen verlief alles genau wie bei Atlas Air 3591. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Denn es gibt keine Lampe oder ähnliches, dass die Piloten auf ausgefahrene Bremsklappen hinweist. Daher ist es bei den meisten Airlines Vorschrift, die Hand am Einstellhebel zu lassen. Und genau dabei fällt etwas ganz Entscheidendes auf. Das Handgelenk des Co-Piloten ist nur maximal 2 Zentimeter vom Durchstartschalter entfernt. Im Normalfall kommt man aber nicht dagegen. Anders ist es aber, wenn Turbulenzen dazukommen. Tatsächlich, als der Co-Pilot im Simulator einige davon nachspielt, kommt er mit dem Armband seiner Uhr gegen diesen Durchstarthebel. Gemerkt und gespürt hat er es aber nicht. War das also der Grund für alles? Anhand von Fotos von Konrad Asker sehen die Beamten, dass Asker eine große silberne Uhr mit breitem Armband besaß. Die Beweise verdichten sich also insofern, dass es genau so gewesen sein könnte. Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Uhr auch am Unglückstag trug, recht hoch. Oder gehst du ohne deine Uhr aus dem Haus?
Also ganz selten, wenn sie auf der Aufladestation ist. Ich habe ja solche
von
dir geschenkt bekommen. Dann ja, aber sonst eigentlich nicht, nein.
Genau, ich nehme mich auch nicht. Die Frage ist aber eben, wie können sie das Ganze jetzt beweisen? Es kommt der Gedanke auf, dass das Ganze schon anderen Piloten passiert sein könnte. Deshalb heißt es jetzt, Berichte von anderen 767-Piloten zu lesen. Und was soll ich sagen? Sie finden circa 12 Berichte, in denen steht, dass ihnen genau das Gleiche passiert ist. Und Bill Bramble vom NTSB schätzt, dass es wahrscheinlich noch viel, viel öfter geschehen ist, aber eben direkt bemerkt wurde. Denn das Ganze wird im Display des künstlichen Horizonts angezeigt und ist somit für beide Piloten im Cockpit sichtbar. Warum haben sie es also nicht gesehen? Es scheint, als wäre das Ganze zusätzlich noch ein Fall von räumlicher Desorientierung. Denn als der Durchstartmodus aktiviert wurde, befanden sie sich noch mitten in den Wolken. Die 767 beschleunigte also und zog leicht nach oben. Das alles könnte ein Grund sein, warum First Officer Asker die Nase des Flugzeugs nach unten drückte. Damit das aber im Durchstartmodus klappt, muss der Automatismus ausgeschaltet werden.
Aber es gab doch noch einen Piloten, einen Kapitän, oder?
Ja, ja.
Muss.
Genau, und der schien wohl abgelenkt durch das Funken mit dem Tower in Houston.
Ah, na ja dann.
Ich meine, eigentlich hätte er ja trotzdem Augen, aber anscheinend weiß ich nicht.
Ja.
Jetzt kommen aber wieder die Flugdaten mit ins Spiel, denn weiter zeigen die Aufzeichnungen, dass der Kapitän eben doch versucht hat, die Maschine wieder hochzuziehen. Zeitgleich drückte Asker das Steuerhorn aber immer weiter nach vorne und damit das Flugzeug nach unten. Erst bei freier Sicht auf den Boden zog auch Asker die Nase hoch, aber da war es schon zu spät.
Aber die Desorientierung hatten wir doch auch schon mal und du hast gesagt, dass Piloten lernen, sich nur auf die Instrumente zu verlassen. Weiß man, warum er das nicht gemacht hat?
Ja, man hat eine Theorie, also die Theorie kommt gleich. Mhm. Es ist tatsächlich so, das lernen die eigentlich, warum er da nicht hingeguckt hat oder es gut, sich nicht darauf verlassen
kann
hat.
Kann man auch nicht mehr nachvollziehen, also.
Genau.
Oder in Erfahrung bringen.
Ja, genau. Also sie kommen jetzt der ganzen Sache auf die Spur und jetzt wird's nämlich richtig heftig.
Okay.
Also ich habe jetzt schon viel über Flugzeuge und Abstürze und beinahe Abstürze gelesen und gehört, aber das, was jetzt kommt, finde ich persönlich richtig heftig. Nun geht es nämlich um die Ausbildung von Conrad Asker. Und ich sag vorweg, so einen Piloten möchte ich nicht haben, wenn ich in Urlaub fliege.
Ja, jetzt machst du mich neugierig.
Ja, ich sehe schon die Augenbraue, die du hochziehst.
Ja, ja, ja.
2017 hatte er Probleme mit Standardprozeduren, vorausschauendem Denken und dem Erkennen von Fehlern. Beim ersten Testflug in einer 767 fiel er durch. Bei der mündlichen Prüfung im Einführungstest fiel er durch. Die Flugprüfung bestand er nur, weil er zusätzliche Stunden nahm und einer seiner Fluglehrer sagte mal zu ihm, er hätte einfach zu wenig Selbstvertrauen. Diese Punkte in den Ausbildungsunterlagen brachte die Ermittler nun dazu, sich auch den Lebenslauf von Asker genauer anzusehen. Und ich sag dir, es wird nicht besser.
Mhm.
2008 begann er seine Karriere. Bei Commute Air Ausbildung abgebrochen. Trans-State Airlines durchgefallen. Air Wisconsin Ausbildung abgebrochen. Mesa Air Kapitänsprüfung abgebrochen. Und sie finden noch weitere 5 Airlines in 5 Jahren.
Ja, aber wie kann man denn sowas einstellen? Ich meine, die haben doch die, so wie die Ermittler, können die doch jetzt auch, oder hätten denn ja auch das alles angucken können, und aber sowas stellt man doch nicht ein.
Pass auf. Auch in den Unterlagen dieser Airline steht, er habe mangelndes Selbstbewusstsein und er wäre schnell aus der Fassung zu bringen. Die Ermittler sind fassungslos.
Tja, ich auch.
Wie kann es sein, dass er noch flog? Was zeigen die Bewerbungsunterlagen von Atlas Air? Und jetzt wird's nochmal richtig übel.
Das geht noch übler?
Mhm.
Okay.
Denn in seinem Lebenslauf bei Atlas Air steht nichts über Prüfungen, durch die er durchgefallen ist oder die er abgebrochen hat. Teilweise steht bei den Zeiträumen, wo er eigentlich bei anderen Airlines beschäftigt war, dass er auf dem College war. Er hat die anderen Airlines einfach nicht erwähnt.
Ist nicht dein Ernst.
Doch. Er hat es einfach verschwiegen. Die NTSB weist in ihrem Abschlussbericht darauf hin, dass der Durchstarthebel zu leicht und vor allem unbemerkt betätigt werden kann. Weiter wird bemängelt, dass es von Seiten der Federal Aviation Administration, also kurz FAA, keine ausreichende Datenbank mit allen Infos von Piloten gab. Mittlerweile gibt es die. Also du gibst dann quasi einen Namen ein und du siehst alles, weil alle Airlines oder Ausbildungssteps, die du machst, die Unterlagen da hinterlegen. Gab es damals nicht.
Ja, aber das ist aber auch richtig.
Genau, ne? Aber da war es so, ich meine, wenn du dich jetzt bei einem Arbeitgeber bewirbst, dann fragt er ja auch nicht, bei welchen 15 Arbeitgebern, also im Lebenslauf siehst du das, aber in der Regel ruft er da ja nicht an und sagt, ja, aber warum haben sie den denn entlassen oder warum...
Na gut, aber wenn das jetzt mehrere bei mehreren Airlines, ja. Also das ist ja nun echt ein anderer Schnack, ne?
Ja, das stimmt.
Ein Flugzeug, als wenn du jetzt ein LKW fährst oder als wenn du, ja, keine Ahnung, also, ey.
Ich fand also, das auch total krass.
Da sehe ich aber auch einen kleinen Minischuld auch bei der Airline, also.
Ja, also die haben das ja bemängelt und wortwörtlich steht im Abschlussbericht der NTSB, der am 6. August 2020 veröffentlicht wurde, die NTSB kommt zu dem Schluss, dass die wahrscheinliche Unfallursache die unangemessene Reaktion des ersten Offiziers als Pilot auf eine unbeabsichtigte Aktivierung des Durchstartmodus war, die zu seiner räumlichen Desorientierung und zu Steuereingaben mit der Nase nach unten führte, die das Flugzeug in einen steilen Sinkflug versetzte, aus dem die Besatzung nicht mehr erholte. Zum Unfall trug bei, dass der Kapitän die Flugroute des Flugzeugs nicht ausreichend überwachte und nicht die Kontrolle über das Flugzeug übernahm, um wirklich eingreifen zu können. Ebenfalls zum Unfall beigetragen haben systemische Mängel bei den Auswahl- und Leistungsmessungsverfahren der Luftfahrtindustrie, die die eignungsbezogenen Mängel und die maladaptive Stressreaktion des ersten Offiziers nicht berücksichtigten. Ebenfalls zum Unfall beigetragen hat, dass die Federal Aviation Administration es versäumte, die Pilotendatenbank ausreichend robust und rechtzeitig zu implementieren.
Hm. Also ja. Da, so traurig wie es ist, dass wirklich drei Menschen tot sind,
ja,
aber auf der anderen Seite, ja gut, es sind drei Menschen zu viel, aber stell dir mal vor, es wäre eine Passagiermaschine gewesen.
Ja. Ja.
Also da kann man wirklich unter anderem froh sein, dass er ein Frachtflugzeug geflogen ist. Und obwohl, wie gesagt, ne, also drei
Menschen... Da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen.
Genau, ne, drei aber, Tote sind echt zu viel, ja. Aber ja.
Ich finde das so krass.
Ja, dass die damit durchkommen. Ne?
Ja.
Das, also, ja, Hammer.
Auch, dass du selber von dir so überzeugt sein kannst. Ah ja, ich bin hier durchgefallen und da durchgefallen und dies kann ich nicht und das kann ich nicht. Aber das mache ich jetzt einfach mal.
Ja.
Zack, fliege ich mal.
Ja. Aber es gibt da ja einen Piloten, der ist ja, wie viele Jahre ist der geflogen und der hat das super gemacht.
Ja.
Der hat alles bestanden, hat aber nun keinen Schein gehabt und der ist ja nachher aufgeflogen. Ja. Aber der hat das 3000 Mal besser gemacht wie er.
Ja.
Und, ne, also.
Ja.
Also aber trotzdem, ne, das wurde nicht richtig kontrolliert und da sitzt, du weißt nicht, wer da vorne.
Deswegen sage ich, hoffe, dass ich einen Piloten habe, der das auch kann, weil das finde ich richtig. Das
müsste man eigentlich fragen, wenn man einsteigt, weil die stehen ja immer denn an der Tür, dass man sagt, haben Sie einen Schein, haben Sie alles, ist alles richtig.
Sind Sie mal durchgefallen?
Ja, genau.
Darf ich mal bitte Ihren Lebenslauf sehen?
Ja, ja, also, ey, da fehlen mir die Worte.
Ja, ich war auch entsetzt, als ich das alles
zusammengeschrieben
habe. Aber damit sind wir dann jetzt auch am Ende. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche gefallen hat. Lasst uns gerne bei Instagram oder TikTok einen Kommentar da. Natürlich unter Transpondercode 77. Jetzt hört ihr, auch wenn das eine heftige Folge war, noch die besten Outtakes der Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Beladen ist die Maschine mit rund 12.000 Tonnen Fracht. Da haben wir es doch schon. Da bei einem direkten Anflug von Flug 3591 noch eine Kaltfront vor Ihnen liegt, das ist kein Satz. Zeitgleich beginnt die Befragung der Fluglotsen. Des Fluglotsen. Es ist ja nur einer. Das einzig Komische ist dann aber, der unheimlich, das unheimlich. Und zeitgleich wird endlich der Stimmrekorder gefunden. Und auf den Schnippendippen. Beide Piloten haben die ärztlichen Check-ups ohne Probleme überstanden.
Also einmal.
Ja. Aber dadurch stehen die Ermittler wieder am Anfang. Oder vielleicht auch nicht. Denn es fällt noch ein... Denn es gibt keine Lampe oder ähnliches im Cockpit, dass die Piloten auf die... Deshalb geht es jetzt... Deshalb heißt es jetzt... muss der Automatismus ausgeschaltet werden.
Aber es gab doch noch einen anderen Piloten. Nee, das war verkehrt. Aber es ganz...
Das kommt jetzt.
Eben.
Auch in der...